Meine Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, heute Abend geht's ums Letzte. Angesichts dieser Frage, wer ist denn nun eigentlich Jesus Christus? Meine Freunde, in meinem Heimatort Halfer bei Lüdenscheid kenne ich eine ganze Reihe von Männern, ja, ich muss schon sagen, in deren Leben ist es zu einer völligen Wandlung gekommen. Früher, da waren sie zum Teil Marxisten, Atheisten, Liberale in religiöser Hinsicht. Ja, und nun sind sie überzeugte Christen, aktiv in der Gemeinde. Frage, wie war es zu dieser radikalen Kehrtwendung gekommen? Meine Freunde, spielte natürlich das ein und das andere Lebensschicksal mit, dass man anfing zu fragen. Aber das Entscheidende war, alle drei, die, an die ich jetzt denke, sofern sie Marxisten sind oder so, diese Betreffenden, aber mehr als die, haben sich mit Jesus Christus beschäftigt. Und das führte zur Lebenswende. Und jetzt wünsche ich Ihnen, dass es Ihnen auch so gehen möchte. Ich wünsche es vielen unter uns. Also wollen wir uns jetzt mit Jesus Christus beschäftigen. Denn damit steht und fällt alles. Nun wollen wir zunächst einmal feststellen, das möchte ich in den ersten Leitsatz kleiden, es gibt Vorstellungen über Jesus, die sich Menschen selber und willkürlich machen. 1972 erschien ein umfangreiches Buch von dem bekannten Verleger des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Rudolf Augstein. Titel des Buches: Jesus Menschensohn. Dieses Buch wurde zu einem Bestseller. Das ist ein bestgehendes Buch. Und damit beschäftigt er sich in diesem Buch mit der Frage, wer ist Jesus Christus? Die Antwort ist erschütternd. Jesus war ein, Zitat, ein bornierter Schwärmer, überspannt, ein ungestümer, von wilden Gedanken ergriffener Mensch. Vom Gebot der Feindesliebe wusste Jesus nichts. Sie merken, Augstein beschneidete willkürlich unsere Überlieferungsgrundlage, das heißt die Heilige Schrift. Das heißt wiederum, alles, was ihm nicht in seine Jesus-Vorstellung hineinpasst, entfernt er. Im Bild gesprochen, er reißt Seite um Seite aus der Heiligen Schrift heraus, die ihm nicht passen, wirft sie in den Papierkorb. Meine Freunde, es ließen sich viele andere auch noch anführen, die in dieser Weise verfahren. Sie kommen alle von einer bestimmten Weltanschauung, mit einem Fremdwort, von einer bestimmten Ideologie her. Meine Freunde, und diese Anschauungen, die wandern dann so in breite Schichten der Bevölkerung, unter anderem auch in die Schulen. Ich stehe vor zusammengefassten Klassen einer Oberschule. Ich stelle den Schülern die Frage, nun sagen Sie mir doch mal, wer ist nach Ihrer Meinung Jesus Christus? Und auf diese Frage gab es Antworten, die stark voneinander abwichen. ja, die sogar entgegengesetzt waren. Ein Oberschüler antwortete, Jesus ist für mich ein utopischer Schwärmer. Merken Sie etwas? Hier war bereits diese Saat von Augstein aufgegangen. Eine andere Antwort lautete, nach meiner Meinung war Jesus ein Idealmensch, aber doch nur ein Mensch. Und so gingen die verschiedenen Antworten weiter, hin und her, her und hin. Über diese Buntscheckigkeit, ja über die Widersprüchlichkeit, war ich nicht verwundert. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Sie, Wer ist denn nach Ihrer Meinung Jesus Christus? Welche Antwort würden Sie geben? Würden Sie vielleicht sagen, ach, nach meiner Meinung ist Jesus ein Gescheiterter, der sich in dem Versuch, die Verhältnisse zu ändern, zu weit vorgewagt hat. Genau diese Antwort hört man heute sehr viel. Oder würden Sie sagen, ach, nach meiner Meinung ist Jesus Christus ein Sozialrevolutionär. Er ist ein Vorkämpfer des Sozialismus. Auch diese Antwort hört man heute in unseren Tagen häufig. Oder Jesus, eine gute Antwort, ist der Mensch für andere. Oder Jesus ist ein Superstar, sagt man auch, ein Mystiker, ein Vorläufer der Hippies. Er ist ein Gesellschaftskritiker. Den Schülern damals habe ich zunächst einmal geantwortet, und das soll den zweiten Leitsatz bilden heute Abend. Hören Sie. Wer Jesus Christus ist, kann keiner besser wissen und entscheiden als Jesus Christus selbst. Ich habe mit den Schülern kurz einen Vergleich angestellt. Ich habe ihnen gesagt, schaut, wer Goethe ist, das kann natürlich keiner besser wissen als Goethe selber. Wer der Kaiser Nero ist, der Kaiser Augustus ist, das weiß natürlich keiner besser als Nero und Augustus selber. Die Folgerung lautet, um Jesus kennenzulernen, tun wir am besten, wenn wir ihn selber fragen. Und was sagt Jesus Christus von sich selbst? Er sagt zum Beispiel, und das habe ich heute im Evangelium gelesen, in den beiden Gottesdiensten, die ich da hatte, in der Friedenskirche und in der Sichershausen. Das ist richtig, ja? Also gut, schön. Also da war das Evangelium für den heutigen Christi-Tag, Christi-Himmelfahrt. Da sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, er sieht Gott. Schauen Sie, solch eine Selbstaussage ist ja geradezu ungeheuerlich. Frage, wie kommt denn dieser Jesus zu solch einer erregenden Hoheitsaussage? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder, er hat gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Und er war ungefähr 1500 Jahre vor ihm. Wie kommt Jesus dazu? Antwort: Jesus kommt deshalb zu dieser majestätischen Selbstbezeugung, weil er sich von den übrigen Menschen radikal unterschieden weiß. Radikal, das heißt, an die Wurzel geht. Schaut, seinen Zeitgenossen entgegnet er, ihr, ich kann auch sagen, ihr von Kitzingen, ich hörte vorhin, es sei sogar ein Bus von Schweinfurt gekommen. Ich grüße euch alle und ihr von Würzburg oder woher ihr gekommen seid. Schaut, ihr, sagt Jesus, ihr seid von unten her. Ich bin von oben her. Das heißt, ihr seid irdisch. Ihr seid von dieser Welt. Ich aber bin von jener Welt. Ich komme aus einer anderen Dimension. Und heute am Tag Christi Himmelfahrt denken wir daran, dass er in diese Dimension, also in diesen Bereich der ewigen Welt, zurückgegangen ist. Meine Damen und Herren, Brüder und Schwestern, schon jetzt müssen wir feststellen, wenn das stimmt, dann ist es allerdings von größter Wichtigkeit für Sie, sich mit diesem Jesus Christus zu beschäftigen und ihn wahrheitsgetreu kennenlernen zu wollen. Wahrheitsgetreu kennenlernen zu wollen. Frage, die können Sie mir jetzt stellen. Ja, aber Entschuldigung, kann ich denn diesem Jesus vertrauen? Antwort durch den dritten Leitsatz. Er lautet: Ja, Jesus Christus verdient ihr und mein Vertrauen, denn er ist die Wahrheit in Person. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, ich selbst bin die wandelnde, die menschgewordene Wahrheit. Schon damit begegnet Ihnen und mir wieder ein erregender Anspruch. Selbst von den Religionsstiftern wagte keiner von sich zu behaupten, ich bin die Wahrheit. Schauen Sie, ich hatte Gelegenheit auf den Spuren Buddhas, da mich zu bewegen, da hinten in Indien, Ceylon und da hinten da. Ich war unter anderem auch in Benares, an dem heiligen Fluss Ganges. Und da in Benares habe ich das noch so gesehen. Also ich meine die Gedenkstätten dafür. Da hat Buddha seine ersten Jünger gesammelt. Aber was musste er seinen Jüngern am Ende seines Lebens bekennen? Ich suche noch immer die Wahrheit. Wie ganz anders Jesus Christus. Ich bin die Wahrheit. Schauen Sie, welch ein Seinsunterschied zwischen Jesus und Buddha. Der einzigartige Anspruch Jesu, der nötigt Sie und mich zu einem unausweichlichen Entweder-Oder. Entweder ist Jesus Christus mit seinem überragenden Anspruch ein krankhafter, ein überspannter, ja, ein raffinierter Lügner. Oder aber, er ist wirklich die personifizierte, das heißt die menschgewordene Wahrheit. Die Folgerung daraus, ist Jesus aber die Wahrheit in Person, dann müssen Sie und ich uns nach ihm ausrichten, aber nicht umgekehrt. Er sich nicht nach dem kleinen Gerhard Bergmann. Es geht um dieses klare Entweder-Oder. Ach, schauen Sie, ich darf Ihnen bezeugen, ich habe mich diesem Entweder-Oder nicht entzogen. Und ich bin zutiefst davon durchdrungen und durchglüht, dieser Jesus, er ist wahrhaftig glaubhaft. Heute in der Predigt zum Christi Himmelfahrt habe ich gesagt, er ist für mich persönlich erprobt, dieser Jesus. Weil er aber glaubhaft ist, habe ich ihm mein ganzes Vertrauen geschenkt. Schauen Sie, und nicht nur ich. Und dies führt uns einen Schritt weiter zum vierten Leitsatz. Er lautet: Dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, das geht als Glaubenserfahrung durch die ganzen Jahrhunderte. Ich denke zunächst einmal bis an die Anfänge der Urkirche zurück, an die drei Männer. Ich denke an den Apostel Petrus. Ich denke an den Apostel Johannes und an den Apostel Paulus. Unser verehrter Herr Pfarrer Wollschläger aus Albertshofen hat uns das ja vorgelesen, nicht? Da fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich so sei? Dann geben sie die Antwort. Und dann fragt er, ja, Entschuldigung mal, was sagt denn ihr, wer ich sei? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Werte Freunde, vom Ältesten bis zum Jüngsten, die Frage, wer ist Jesus, ist und bleibt die wichtigste Frage überhaupt. Ja, sie ist die Entscheidungsfrage, nicht nur für den einzelnen Menschen, nicht nur für Sie, nicht nur für mich, sondern für die Kirche Jesu Christi überhaupt, auch für die gesamte Menschheit. Diese Frage bleibt das zentrale Thema von der Urkirche bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Aber ebenso wie diese Frage, wer ist Jesus Christus, bleibt das Petrusbekenntnis zentral mit dieser Frage verbunden. Er sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Meine verehrten Freunde, nicht nur Petrus, sondern auch der Apostel Johannes, er bezeugt die Gottheit Jesu Christi. Er schreibt, Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und der Völkerapostel Paulus, er sagt und bekennt, in Jesus Christus, in ihm, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ach, meine werten Freunde, diesen drei Zeugen der Urkirche schließen sich nun die schier Unzählbaren an, die vom ersten Pfingsten bis in unsere Tage es ebenfalls erfahren haben und erkannt haben und erprobt haben. Dieser, ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt könnte ich Ihnen aufzählen. Denken Sie zum Beispiel an den Abendland prägenden Kirchenlehrer Augustin. Denken Sie an den Ordensgründer Franz von Assisi. Denken Sie an einen weiteren Ordensgründer, Bernhard von Clairvaux. Er gehört uns allen, ob evangelisch oder katholisch. Sie sind alles unsere Väter des Glaubens. Auch die Reformatoren, auch ein Martin Luther oder Jakob Spener, der Gründer des Pietismus, oder der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal da hinten in Frankreich, oder Kierkegaard, der bekannte und tiefsinnige Denker da oben in Dänemark. So könnten wir sie alle nennen, viele, viele Fragen. Frage, was bedeutet das nun für Sie persönlich? Auch Sie sind zu dieser Christuserkenntnis und zu diesem Petrusbekenntnis eingeladen. Ach, wir sollten diese Erfahrungstatsache wahrhaftig ernsthaft bedenken, dass alle Christusnachfolger bezeugen, ausnahmslos alle, in Jesus Christus bekam unser Leben den eigentlichen Maßstab, den heute so viele Menschen nicht mehr haben, darum diese Verrücktheit ja in die Welt. Zweitens, unser Leben bekam die große Führung. Und drittens, unser Leben bekam dadurch die ersehnte Geborgenheit. Schauen Sie, und das steht auch Ihnen
zur Verfügung.
Wer diesem Jesus Christus vertraut, der steht im Morgenrot, bleibende, wegweisende Erkenntnis, die sich im Leben und im Alltag auswirken möchte. So, jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Und jetzt muss ich Ihnen mal einen Leitsatz sagen, der hat es in sich, aber wenn Sie den so hören, dann denken Sie, was will er denn damit sagen? Hören Sie, 5. Leitsatz. Um Jesus Christus wahrheitsgetreu kennenzulernen, müssen wir ihn als den Herrn begreifen. Da betete in einer Gebetsgemeinschaft jemand, erweise dich als der Herr. Frage, was beinhaltet dieser Leitsatz? Lassen Sie mich ein kleines Erlebnis einblenden. Ich glaube, ich sagte schon einmal, im Februar 1979 war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Colmar im Elsass. Viele, wenn ich sage Colmar, dann wissen Sie schon Bescheid. Ich bin hingefahren, um mir den weltberühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald anzusehen. Er steht mit vielen anderen kostbaren Kunstwerken in einem Museum. Der Besuch dieses Museums wurde mir ein Anschauungsunterricht zu der Frage, wer ist Jesus Christus? Da sah ich eine in Stein gemeißelte Figur von Jesus Christus mit der Weltkugel in der Hand. Damit wird dargestellt, Jesus Christus, er ist der Pantokrator. Das heißt, er ist der Allherrscher. Schon sieht deshalb die Weltkugel in seiner Hand. Damit wird zum Ausdruck gebracht, was die Bibel über Jesus sagt. Durch ihn ist alles geschaffen. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Werte Freunde, darum ist Jesus Christus der Herr. Er ist der Herr des Kosmos. Der Herr des Weltalls. Aber nicht nur dies, sondern Jesus Christus ist auch der Herr des Todes. Und das kam in diesem wunderbaren Gemälde von Matthias Grünewald zum Ausdruck. Jesus, der auferstand. Ach, wie habe ich mir dieses Bild angeschaut? Ich habe es ganz tief in mich hineingesogen, wenn man das so sagen darf. Jesus Christus ist in strahlendes Licht gehüllt. Er ist dem Grab entstiegen. Jesus ist damit der Todesbezwinger. Gottes Wort bezeugt über ihn, er hat dem Tode die Macht genommen. Er hat die Ketten des Todes gesprengt. Welch eine herrliche Botschaft für Sie und für mich, für unsere todverfallene Welt. Vor kurzem, meine werten Freunde, war ich zu einem Sterbenden gerufen. Ich saß an seinem Bett und ich hielt still seine Hand. Und dabei sagte ich ihm, bekannte Bibel- und Liedverse. Zum Beispiel sagte ich ihm, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und da unterbrach er mich und sagte mit leiser Stimme, er stand ja unmittelbar vor dem Tode, meins auch. meins auch. Mein Ehrenkleid. Ich fuhr fort, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Wiederholt sagte ich, Jesus lebt, das steht hier drauf geschrieben, da, Jesus lebt. Und er betete, o Heiland, hole mich heim. Ja, liebe Freunde, wie war das möglich, so zu beten, so zu sprechen? Weil er wusste, Jesus ist der Todesbezwinger. Und dann ging ich zurück in unsere große Zelthalle. Er gab mir noch mal einen Gruß mit an die Versammelten. Und ich habe einen Gruß, einen Sterbenden ihn ausgerichtet. Und alle waren tief ergriffen. Und in dieser Stunde, währenddessen wir sprachen, ging er zu seinem Herrn. Ja, Jesus ist stärker als der Tod. Welch ein gewaltiger Herr. Aber, meine Freunde, zum wahrheitsgetreuen Christusbild gehört auch das andere Gemälde von Grünewald, nämlich die Kreuzigung. Die Kreuzigung. Hier in Colmar sah ich es im Original. Zu Hause bei mir hängt ein Druck davon, ein Konfirmationsbild. Frage, was besagt Jesus, der Gekreuzigte? Antwort, durch den sechsten Leitsatz. Jesus ist nicht nur der Herr, sondern auch der Allerverachtetste und Ohnmächtigste. Schauen Sie, meine Damen und Herren, Brüder und Schwestern, Jung und Alt, hier in dieser Tatsache liegt der ganze Konflikt in Bezug auf Jesus beschlossen. Denn dieser Jesus, vor dem ein Kaiser Nero in Rom wie ein Nichts ist, dieser Jesus, er steht selbst wie ein Nichts vor dem Lammpfleger. Pontius Pilatus. Der Pontius Pilatus, der sagt, muss sich das richtig vorstellen. Seht, welch ein Mensch. Exeo. Das heißt so viel, Entschuldigung, dass ich das so drastisch sage. Welch ein Häufchen Elender, dieser da. Ist das nicht widerspruchsvoll, meine Verehrten? Dieser Jesus, der die Welten ins Dasein rief, hat als Thron das Kreuz von Golgatha. Vor Pilatus sagte er, ich bin ein König. Aber Entschuldigung, ein komischer König, nicht wahr? Ein König, der mit der Dornenkrone verspottet wird. Ein König, dem das Blut im Gesicht gerinnt und klebt. Ein König, den die Soldaten an der Geißelsäule halbtot schlagen. Jesus Christus, er steht vor Pilatus, verhaftet, verhöhnt, verlassen. Um sich herum eine schreiende Volksmenge, die seine Kreuzigung fordert. Und da sagt dieser Todeskandidat noch, ich bin ein König. Ist er nicht vielmehr ein Schwärmer, ein komischer Weltverbesserer? Genau an dieser Stelle liegt das eigentliche Ärgernis. Genau darin liegt das Paradoxon, also das Paradoxe, das Widersinnige. In diesem gescheiterten und in diesem ohnmächtigen Todeskandidaten dennoch den Herrn der Welt sehen. Ja, Entschuldigung, ist das keine Zumutung? Auch nicht eine Zumutung für Sie, der Sie heute Abend als denkender Mensch hergekommen sind? Ist das keine Zumutung? Meine Verehrten, hören Sie bitte. Es könnte eine Zumutung sein, aber es ist keine Zumutung, denn Jesus hat ja selbst darauf hingewiesen, dass alles genau so kommen würde und kommen müsste. Und nun können Sie mich fragen, ja, Entschuldigung, wieso musste das dann so kommen? Antwort, Jesus sagt selbst, auf dass die Schrift erfüllt würde. Das heißt, damit weist uns Jesus auf etwas hin, was wir unbedingt beachten müssen, wenn anders wir zu einem wahrheitsgetreuen Christusbild gelangen wollen. Und das soll uns nun auch deutlich werden durch den 7. Leitsatz. Lass ihn mir gerne die Gedanken aus sich heraus erwachsen. Jetzt 7. Leitsatz. Hören Sie. Um Jesus Christus wahrheitsgetreu kennenzulernen, müssen wir wissen, es kommt wieder ein überraschendes Wort, was Heilsgeschichte ist. Ja, was ist das denn? Das muss ich Ihnen verdeutlichen. Schauen Sie. Unter Heilsgeschichte haben wir das Handeln Gottes im Ablauf der Weltgeschichte zu verstehen, das Handeln Gottes, das auf das Heil der Menschen und der Welt abzielt. Schaut, und so prophezeite bereits Gott rund 700 Jahre vor Christi Geburt durch den Propheten Micha beides. Das künftige Ereignis der Geburt und den Ort der Geburt Jesu Christi. Und du Bethlehem, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr ist, welcher von Ewigkeit her gewesen ist. Schauen Sie, und dieses und viele andere alttestamentliche Prophezeiungen, die gehen nun in Erfüllung im Neuen Testament durch Jesus Christus. Und dieser Brückenschlag vom Alten Testament zum Neuen Testament, dieser Brückenschlag von der Prophetie hin zur Erfüllung, das ist die Heilsgeschichte. Das ist die Heilsgeschichte. Und dieser Brückenschlag, meine Freunde, den müssen wir kapieren, den müssen wir in den Griff bekommen. Der Tatbestand der Heilsgeschichte steht hinter dem Satz Jesu, auf dass die Schrift erfüllt würde. Die Menschwerdung Jesu ist also keine geschichtliche Zufälligkeit, sondern ist Heilshandeln Gottes. Heilshandeln Gottes. Meine verehrten Freunde, diese Erfüllung, die müssen Sie jetzt auch bedenken, wenn Sie an den Gegensatz denken zwischen Jesus Christus als dem Herrn einerseits und dem Allerverachtetsten, dem Ohnmächtigen andererseits. Beides ist uns über Christus vorausgesagt. Ach, ich möchte nicht müde werden. Ach, wissen Sie, ich habe Sie jetzt ein bisschen mitdenken lassen müssen. Einfach, aber Entschuldigung, Sie müssen doch wissen, warum Sie Christ sind und kein Mohammedaner oder sonst irgendein Liberaler, der so, nicht wahr, dem nicht weiß, was er nun mit von Jesus Christus halten soll und so. Also ich sage noch einmal, ich möchte nicht müde werden. Rotes Kreuz. Meine Liebe, auch das Kind, es geht ihm schon wieder besser, ihr Lieben. So, mein liebes Herzenskind, so, Papa geht mit dir, dann geht alles wieder besser. Schön, schön, dass wir Väter und Mütter haben. Gut, ich sage noch einmal, ich möchte nicht müde werden, immer und immer wieder auf diesen heilsgeschichtlichen Tatbestand hinzuweisen. Er ist eine ganz besondere Hilfe, zu einem klaren Christusverständnis. Denken Sie, ach, vergessen Sie wieder alles. Ich habe Sie ein bisschen beansprucht, ich möchte das nicht. Aber denken Sie an Folgendes. Einerseits Grünewald, einerseits Christus, der Gekreuzigte. Ja, wenn Sie dieses Bild mal gesehen haben, vielleicht, ich meine, so als Abdruck haben Sie es ja schon mal gesehen, dieser zerschundene Jesus ist nichts, ist ein Häufchen Elend. Einerseits, andererseits Christus mit der Weltkugel. Dann haben Sie alles, dann haben Sie den ganzen Christus. Jesus hat einmal gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Ich möchte Sie fragen, haben Sie den Mut zur Wahrheit? Fest steht, nur der Wahrhaftige findet die Wahrheit. Nur der Ehrliche hier in dieser Zelthalle findet die Wahrheit. Wollen Sie die Wahrheit? Will ich die Wahrheit? Ja, ich will sie. Oder wollen Sie nur leben? Nichts als leben. Unbeschwert leben und sonst nichts? Entschuldigung, das wäre mir zu billig. Ich möchte die Würde meines Menschseins erkennen und die besteht nicht nur in einer vollen, dicken Lohntüte, immer hinein, so und so, nicht. Darin besteht nicht der Adel Ihres Menschseins. Und deswegen nur leben, um zu leben, das ist zu billig, zu wenig, zu bequem. Ich denke, wir wollen mehr. Wir wollen die Wahrheit. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Meine Verehrten, wir kommen zum Schluss. Anfangs erwähnten wir Rudolf Augstein. Mit seinen privaten und mit seinen falschen Jesus-Vorstellungen, mit denen er viele, viele Menschen in die Irre geführt hat. Ich wage zu sagen, hören Sie, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Hätte er durch diese heilsgeschichtliche Sicht von Jesus Christus gehabt, hätte er doch so die Heilige Schrift verstanden, dann könnte er mit einer schier an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu einem ganz anderen Christusbild gekommen sein. Aber so. Das letzte Kapitel seines Buches heißt Jesus, von seinem Buch Jesus Menschensohn, was wird ohne Jesus? Und in diesem letzten Kapitel sucht er nach anderen Orientierungshilfen, aber nirgends findet er sie. Und jetzt darf ich mal einige Namen nennen, weil sie vielleicht der ein und der andere, ja, viele von uns kennen und ihm die Namen was bedeuten. Er fragt und klopft an bei Karl Marx. Er wendet sich enttäuscht ab. Er fragt und klopft an bei dem bekannten Psychologen Sigmund Freud. Er findet bei ihm nicht die Antwort. Er fragt bei dem Existenzphilosophen Martin Heidegger. Am 26. Mai, also vorgestern, vor 5 Jahren ist er gestorben. Nichts. Er fragt bei dem, der die Studenten in die Linksopposition hineingetrieben hat. Er fragt bei Herbert Marcuse. Nichts. Fehlanzeige. Er fragt auch bei den Gott-ist-tot-Theologen. Nichts, nichts, nichts. Was ist das Ergebnis? Er schreibt, Ach, hätten wir jetzt viele Schüler von den höheren Schulen und viele, die in der Berufsausbildung stehen, von unserem jungen Volk unter uns. Hier könnten sie die Wahrheit finden, nach der sie sich doch sehnen. Hier dieser Mann, er schreibt: Ergebnis aller Sinnsuche ist die Einsicht, dass dies Wesen Mensch ohne letzten Sinn leben muss. Haben Sie es gehört? Ihm bleibt nur, ich zitiere wieder, ins Nichts hinauszuhängen. Welch ein Eingeständnis! Aber meine Freunde, so muss es ja nicht sein. So muss es ja nicht bleiben, denn durch den biblischen Christus bekommen wir, hören Sie alle zu, das tun Sie ja, bekommen wir auf die Urfragen wegweisende Antwort, oder aber wir bekommen überhaupt keine. Da hat Augstein allerdings recht. Entweder gelangen wir durch Jesus zur wahren Erkenntnis über ihr Woher, über ihr Wozu, über ihr Wohin und über das Warum überhaupt. Oder aber wir bekommen die wahre Erkenntnis überhaupt nicht. Hören Sie bitte, ich lasse gerne mit mir reden. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Und wenn Sie sie finden, sagen Sie mir, dann höre ich morgen auf zu evangelisieren. Heute sprach ich mit einem Atheisten ausführlich. Und ich habe es ihm gesagt, wenn Sie recht haben, höre ich morgen auf zu evangelisieren. Haben Sie es gehört? Sagen Sie es allen weiter. Es geht wahrhaftig ums Letzte. Darf ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen? Ich will nicht zu lang sprechen, aber noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben heute Abend gesagt, erstens, es gibt falsche Jesus-Vorstellungen, die sich die Menschen willkürlich machen. Zweitens, wer Jesus kennenlernen will, muss ihn selber fragen. Drittens haben wir gesagt, Jesus Christus verdient unser ganzes Vertrauen, denn er ist die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Und das haben wir jetzt aber auch begründet. Vierter Leitsatz, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, geht als Glaubenserfahrung durch die ganzen Jahrhunderte. Und das fünfte haben wir gesagt, um Jesus Christus wahrheitsgetreu kennenzulernen, müssen wir ihn als Herrn verstehen. Und das Sechste, wir müssen ihn aber auch nicht nur als Herrn, sondern auch als den Allerverachtesten und den Ohnmächtigen begreifen lernen. Und das Siebte, dann erklärt sich alles, haben wir gesagt, um Jesus Christus wahrheitsgetreu kennenzulernen, müssen wir wissen, was Heilsgeschichte ist. So, Frage. Was ist nun das Ergebnis? Wir haben gesehen, der Anspruch Jesu, die menschgewordene Wahrheit zu sein, kommt nicht von ungefähr. Dieser Anspruch, er ist abgedeckt. Und darum ist Jesus Christus die Erst- und die Letztinstanz. Nun habe ich nur noch eine Bitte. Geben Sie auf die Frage, wer ist Jesus Christus, die Antwort des Jüngers Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Geben Sie diese Antwort. Du bist nicht nur der Herr, nicht nur ein Herr, sondern du bist mein Herr. Ich vertraue dir, Herr Jesus. Geben Sie diese Antwort in, aus der klaren Erkenntnis und aus der Tiefe Ihres Herzens. Und seien Sie ganz versichert, dieser Antwort werden Sie nie bereuen. Haben Sie es gehört? Diese Antwort nie. Denn diese Antwort stellt Sie auf die Seite Jesu. Und dort gehören Sie hin. Dort ist Ihr Platz. Jesus wartet auf Sie. Werden Sie nun kommen? Oder werden Sie sich selber die Verlorenheit bereiten? Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.